hat man ja als Jüdin und Fülle, ihr Schweizer, ihr Deutschen auch, geht viel, viel zu gut vielen Menschen, bei euch und bei uns. Viel zu gut, wenn wir mal lesen, wie es in anderen Ländern heute noch aussieht, bei den Christenverfolgungen, die unbekannt sich vollziehen, zum Beispiel in Russland, die erschüttern, wer die Zeitschrift Christ und Geschäftsmann und Christ hat, der soll er mal nachlesen, diesen offenen Brief an Gagarin. So etwas Erschütterndes, ich habe schon viel gelesen, aber so etwas Erschütterndes habe ich selten gelesen. Brüder, das ist das dritte dann, das Fest der Einsammlung im Ausgang des Jahres, im Gegensatz zu den Erstlingen. Das sind die Letztlinge. Die Letztlinge, wenn die heimgeholt werden, und die Allerletzten werden ja auch heimgeholt, und die Allerverdorbensten, und die Allerelendesten, so elende Tröpfe, wie du einer bist, nicht, und Arthur, ja, werden alle geholt. Und dass wir bei den Erstlingen sein dürfen, ich habe das oft, oft in Zuchthäusern gesagt. Am liebsten war ich da bei den Mördern, bei den Lebensverlänglichen. Bei denen war ich am liebsten. Sie sind aufgeschlossen für die Botschaft. Dass auch die Letztlinge dran kommen. Ich habe gesagt, Kamerad, du kommst auch dran. Dich wird Jesus auch finden. Denn er hat dich erlöst. Als er rief, es ist vollbracht, hat er auch an dich gedacht, Kamerad. Da kommen die Tränen bei den Mördern. Das muss man erlebt haben. Um etwas zu sehen, von der Kraft, von der Dynamik des Evangeliums. Also das ist die dritte Gruppe. Und das Fest der Einsammlung am Ausgang des Jahres. Wenn du deine Arbeit vom Feld einsammelst, da werden die übrigen Brocken gesammelt. Da bleibt nichts übrig. Da wird alles eingebracht, heimgebracht. Dreimal im Jahre sollen alle deine männlichen, deine Männer, vor dem Angesicht des Herrn, Jahwe, des Gottes, des Herrn, erscheinen. Soweit. In diesen drei vorbildlichen Ordnungen, Ernteordnungen, Fest der ungesäuerten Brote, erste, dann die Erstlingsgarbe und dann die allerletzten, der gesamte letzte Rest, das nichts mehr verdirbt und zugrunde geht. Nichts mehr. Alles, alles eingeholt, eingeerntet wird. Das ist genau dasselbe, was wir vorhin gehört haben, im Blick auf die Menschheit. Der Anbruch, der Erstling, das ist der Christus. Dann die des Christus sind bei seiner Ankunft. Ich werde euch gleich sagen, wer das ist. Und dann bis zum Ziele hin, wenn der Herr Jesus alles und sich selbst denn Gott und Vater übergibt, dass Gott ist alles in allem. Genau dasselbe, wie im Vorbild, so in der Erfüllung. Aber ich möchte jetzt ein bisschen auf die Erfüllung eingehen. Das prophetische Vorbild, ich weiß nicht, ob der Arthur was darüber sagen soll und darf und wird, aber ich möchte jetzt versuchen, einmal diese Dreiteilung euch so vor Augen zu stellen, dass sie euch lebendig, groß und köstlich wird. Der Christus, der Erstling ist der Christus. Und dieser Christus besteht aus Haupt und Gliedern oder Körper oder Leib. Die griechischen Worte, die heißen Pleroma oder Soma, Vollständigung und so weiter. Man muss ein paar deutsche Worte schon gebrauchen, um das Ganze, den ganzen Reichtum und die Schönheit zu fassen. Bitte? Ja, oder die griechische Worte, ein paar griechische Worte, noch besser als deutsche Worte, ja. Keine Schweizer und deutsche Worte, griechische Worte. Ja, der Christus, Haupt und Körper. Es gibt zwei Wege, wie ich vorhin schon andeutete, wie das Haupt seine Glieder mit der magnetischen Liebesgewalt von jener Höhe da magnetischer Stärke zu sich zieht. Das eine ist die Auferstehung aus dem Grab, aus den Toten, und das andere ist die Verwandlung der Lebenden in einem Augenblick in die Gleichgestalt mit Christus, wobei allerdings noch etliche Runzeln, Fehler und Flecken mitgenommen werden, die erst
vor der Preisrichterbühne völlig ausgebrannt werden. Aber kein höllisches Feuer, sondern Liebesfeuer. Das müssen wir wissen. Wenn wir das nicht wissen, was ich eben in den zwei letzten Sätzen sagen wollte, kommen wir nicht zum völligen Frieden. Ungezählten Menschen, denen ich sagte, wenn sie jetzt sterben, wo sie da sitzen, vor mir, auf ihrem Stuhl, dann nehmen sie noch allerhand an ungelöster Erdmasse, an unerledigten Dingen in ihrem Leben mit. Allerhand an Befleckungen, vielleicht bis hinein in ihre Kindheitsjahre, die sie längst vergessen haben, von denen sie sich nie lossagten, weil sie sie nie erkannten, die aber immer wie so ein geheimer Druck, eine geheime Angst auf ihrer Seele lagerten. Aber die werden sie los. Sie werden ausgebrannt. Sie werden gerettet bleiben, wie sie jetzt gerettet sind. Aber dieser Prozess ist ein Feuerprozess, aber kein Prozess höllischen Feuers, sondern des Liebesfeuers. Diese Wahrheit, 1. Korinther 3 steht das geschrieben, die hat schon vielen Menschen gedient, und zu vollem Frieden, und zur vollen Freude, und zu einer Erneuerung, zu einer Entkrampfung, zu einer Versöhnung von Leib, Seele und Geist verholfen. Ich sage das aus meiner Erfahrung. Ich habe das auch, als ich dachte, so jetzt darf ich sterben, so vor 6, 8 Wochen, da rechnete ich mit. Da sagte ich, Herr, und jetzt decke mir auf, was irgendwie nicht gefällt. Decke alles auf. Und wenn es noch so schmerzlich wäre, und wenn an von dir nichts übrig bliebe, als ein elender, stinkender Misthaufen von meinem Diskonstnis, decke mir es auf. Das hat wehgetan. Und er hat aufgedeckt. Keine schlimmen Worte und so weiter. Aber doch, er hat das getan, was sein Gott sagt. Er holt das Verdrängte herauf. Steht geschrieben in Brüche?
Prediger,
jawohl, hast recht. Er sagt immer, ich wäre heller, er ist der Hellste. Ja, meine Brüder, das sind die beiden Wege, aus Auferstehung, als fortlaufende Auferstehung, oder Auferstehung, als für die große Masse der wirklich Gläubigen, und Verwandlung und Vereinigung und Entrückung. Ob die Ausauferstandenen vor dem Preisrichterstuhl auch diesen Prozess durchmachen, weiß ich nicht. Denn davon steht nichts in der Schrift. Es steht weder drin, dass sie diesen Prozess durchmachen, noch steht in der Schrift, dass sie diesen Prozess nicht durchmachen. Und so gibt es viele Dinge, von denen müssen wir sagen, ich weiß es nicht. Wehe dem Bibellehrer, der einen biblischen Lehrdienst hat, der nicht mehr den Mut und die Demut und den Charakter hat, auf manche Fragen zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte einen lieben Bruder, der sagte, ich weiß es nicht, aber ich will jetzt mal darum beten und darüber nachdenken. Dann hat das meistens gezeigt bekommen.
Wenn du nicht die Krone beigelegt auf deinem Dorf, schreibt es Paulus, mir ist die Krone bereitgelegt.
Bereitgelegt, ja.
Er weiß also, er ist sicher, dass er die Krone bekommt.
Jawohl. Am Ende seines Lebens hatte er im Philipperbrief, sagte er nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder es schon vollendet sei. Im Philipperbrief war er es noch nicht, aber im zweiten Timotheusbrief, im letzten Brief, dann sagte er, von nun an, von jetzt an, ist mir die Krone bereitgelegt, der Herr allen geben wird, die sein Kommen liebend ersehnen. Ich habe eben mal gut übersetzt. Also etwas schärfer bin ich eingegangen auf den Urtext. Alle, die sein Kommen liebend ersehnen, bekommen die gleiche Krone, die der Paulus bekommen hat oder bekommt, obwohl er kurz vorher sagte, ein paar Jahre vorher, ich bin noch nicht vollendet und hab's noch nicht, aber jetzt weiß ich. Brüder, das sind auch Dinge, die sollten wir viel gründlicher, nüchterner studieren ohne uns an einen Dogma oder an einen Menschen zu binden. Was sagt der, was sagt der, was sagt der? Das hat die Schrift. Und dann, wo man keine Klarheit hat, Herr, Herr, öffne mein Herz für dein Wort und öffne dein Wort für mein Herz. So dürfen wir beten. So betet meistens der alte Bruder Merz aus München. Öffne, gib uns dein Wort für unser Herz und gib uns dein Herz für dein Wort. Wunderbares Gebet. Ergreift mich jedes Mal, wenn mein lieber Bruder Karl so betet. Ja, also das ist das Erste. Der Christus zuerst. Er hat in allen Dingen den Vorrang. Und wir werden nicht leer erscheinen. Nicht leer erscheinen. Wir haben schon Dinge dort oben hingeschickt und nach oben geliefert. Und da will ich euch mal etwas vorlesen, was wir jetzt schon nach oben liefern dürfen. Nicht per Bankcheck und so. Oh nein, viel höhere und größere Dinge als Franken oder D-Mark oder Rubel oder Pfund. Ja, viel höhere Dinge. Und das will ich euch vorlesen. Aber zuvor eine kleine Legende, die mir sehr gedient hat. Und wisst ihr, was eine Legende ist? Das ist eine Erzählung, die keine wahre Begebenheit ist, die aber aus dem Geist des Geschehens so sein könnte, oder hätte so sein können. Eine Legende. Eine kleine Legende. Ein gläubiger Mann, frommer, gläubiger Mann, stirbt. Ein Engelfürst führt ihn ein in den Raum, von dem Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. So wie es auf Erden viele Wohnungen gibt, da gibt es Paläste für die Reichen, da gibt es Hütten für die Armen und so weiter. Es gibt viele und vielerlei Wohnungen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stelle zu bereiten, damit wo ich bin, nämlich hier der Herr der vielen Wohnungen, so lange ihr seid. Also der reiche Mann stirbt. Und ein Engelfürst führt ihn hinein in die vielen Wohnungen. Und da sieht er strahlende Paläste. Sagt, darf ich hier einziehen? Halt, nein, das ist nicht meine Wohnung. Naja, geht er weiter. Das sind andere wunderbare Gebäude, wie sie kein irdischer Architekt ersinnen im Auge haben. Ja. Bin ich hier zu Hause? Nein, hier auch nicht. Also gehen wir weiter. Schließlich kommt er an. Einfache Bauten, so Hüttenheime und so weiter. Aber auch schöne göttliche Wohnungen, aber in einfacher Art, schlichter Art. Und da sagt der Engelfürst, da kommst du rein. Und da sagt er, ja, ich wäre lieber in so einen Palast gegangen, dieser zuerst sahen. Ja, sagt der Engelfürst, du hast zu wenig Baumaterial nach oben geliefert. Und deshalb bekommst du jetzt eine etwas schlichtere Wohnung. Jedes Gebet, jedes Opfer an Zeit, Kraft, Geld, Liebe, Ehre, jedes Opfer, das ist Baumaterial, jetzt sage ich es mal nicht sachlich, sondern personell, persönlich, personenhaft, für deinen Auferstehungsleib und für deine zukünftige Wohnung. Material. Deshalb werden die einen leuchten wie ein Stern erster Größe. Und andere werden leuchten wie ein Stern zehnter Größe oder siebter oder fünfter Größe. In der seligen Ewigkeit gibt es viele Stufen derer, die aus dieser Zeit zu den Herrn berufen. Alle gehen zur Ruhe ein, alle sind in Frieden. Und sind wie der Sterne Schein dennoch unterschieden. Und ich rede jetzt menschlich, bitte entschuldigt, ich rede jetzt menschlich. Ich weiß, dass ihr mir sofort sagen könntet, wie darum steht geschrieben, weiß ich. Bitte? Ja, gut. Wir gestalten den Lichtglanz unseres Auferstehungsleibes durch den Grad unseres Opferlebens, das wir auf der Erde führen. Und auch unsere ewigen Wohnungen, die Paläste, von Elfenbein korrespondieren dem, was an Glanz in uns wohnte, das werden wir dann bewohnen. Das ist die menschliche Seite. Brüder und Schwestern, denkt darüber nach. Jetzt hören wir eine Ergänzung. Zu diesem eigenen, von Gott der geschenkten Möglichkeit, vorzusorgen für unsere zukünftige Herrlichkeit, ein Wort aus 1. Timotheus 6, drei Verse. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf oder Äon gebiete. Achtung, das heißt nicht, wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat, der ihn verkaufe alles, was er hat, und gebe es den Armen. Sondern was gilt jetzt in diesem Zeitlauf? Gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, das ist das Erste, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, noch einmal, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen. Stimmt das, was Bruder Heller gesagt hat? Schön. Die Grundlage für das zukünftige Leben, das wesenhafte Leben zu ergreifen. Da Jesus hat es nicht für zu armselig und äußerlich und kleinlich gehalten, am Opferkasten zu stehen und zu sehen, dass eine Witwe ihren ganzen Bios, heißt sie Urtext, ihren ganzen Lebensunterhalt einlegt für ihr irdisches Leben. Das hat Jesus gerühmt. Das sind Dinge, die vergessen wir so leicht. Meine Freunde, das ist der erste der Christus aus Haupt und Gliedern. Und nun will ich euch noch etwas nennen, lasst wir nicht leer vor ihm erscheinen. Wir haben jetzt eben gehört genug von dieser Legende und von diesem Gotteswort. Ich lese noch aus Offenbarung 5, den 8. und aus Offenbarung 8, den 3. Vers, um euch zu zeigen, was wir jetzt schon an Baumaterial für A, unseren Auferstehungskörper, B, für unsere ewigen Wohnungen und Diamanten und Elfenbein und Gold und Silber, was wir da hinaufschicken können. Das lese ich euch jetzt vor. Ja. Damit wir nicht erstaunt sind, ich möchte euch vorbereiten, in jede Welt einzugehen, von der ich schon etwas schmeckte. Oh, ich habe etwas gefühlt von dem Glanz, von der Kraft, von der Seligkeit. Und das Irdische, das war mir. Ich habe an einem Nachmittag 11 Leute zu Besuch mal gehabt, während ich noch ganz belebt war. Und dann wollte ich, als die 11 Leute weg waren, wollte ich mir die aufschreiben, mein Notizbuch. Ich habe von den 11 Namen, von den 11 Leuten, die bei mir waren, nicht einen mehr gewusst. Oh, aber die göttlichen Wahrheiten. Ich darf Jesus sehen. Herr, ich darf zu dir gehen. Und eine gute Zeit damit gewonnen. Herr, dann habe ich die Schau von Angesicht zu Angesicht. Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Das andere nicht mehr. Also was ich rede hier, das ist nicht vom grünen Tisch der Theorie geredet. Das habe ich nicht gelernt auf einer Universität oder Bibelschule, sondern das habe ich erlöst und erfahren in seiner ganzen unaussprechbaren, beseligenden Tür. Also die zwei Stücke. Ich lese vor. Offenbarung Kapitel 5, Vers 8 und 8, Vers 3. Offenbarung 5, 8, da heißt es, die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Lamme und hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk. Wo haben sie die her? Das Räucherwerk. Diese Himmelswesen, diese Himmelsältesten, diese gräulichen himmlischen Drohengeister.
Wo hatten die das Räucherwerk her? Wir hatten das bereitet. Wir haben es bereitet, du und ich. Welches sind die Gebete der Heiligen?
Die Gebete der Heiligen werden eine Transsubstantiation erfahren in Weihrauch, der Gott tief beglückt. Gott riecht gern etwas Gutes. Der Himmel ist ein Ort voller Wohlgerüche. Und in der Hölle stinkt's. Ich will mal ganz derb reden. Ich will das biblisch beweisen. Hier habe ich ja einen Ort und einen Beweis für den Wohlgeruch. Der Weihrauch. Das sind unsere Gebete. Jedes Gebet, Bruder und Schwester, das du sprichst, für das du dir Zeit nimmst. Und wenn es morgens nur 3 oder 5 oder 7 Minuten sind, das ist Weihrauch, der aufsteigt und der dir gut geschrieben wird. Das kannst du jetzt schon dort oben hinschicken.
Den Weihrauch. Den brauchen die? Den brauchen die? Die 24 Ältesten und die hohen Himmels- und Thronmächte. Aber ich lese jetzt noch ein Vers dazu, der mir zum großen Trost wurde. Denn dieser Vers, die Gebete der Heiligen, oh ja, wenn der Paulus gebetet hat, wenn der Herr Jesus gebetet hat, wenn die Apostel und Propheten Gottesmänner gebetet haben, ja, das gibt Weihrauch, der da oben eine Aufgabe hat. Aber dein Gestammel und Gestotter und mein armseliges Gebetsleben, das ist ja nichts. Das ist ja, habe ich gemeint und war ein bisschen deprimiert. Jetzt hört, jetzt lese ich die zweite Stelle dazu. Und da ist mein Herz wieder froh geworden, unsagbar froh. Und so froh möchte ich jetzt, möchte der Heilige Geist jetzt euer Herz machen, dass ihr das auch so erlebt, wie ich das erlebt habe. Wir lesen also Kapitel 8, Vers 3. Ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf dass er Kraft gebe den Gebeten einiger Heiligen, die besonders fromm sind. Ha? Noch einmal.
Alle
Heiligen. Deine Gebete auch? Ja, sag nur laut, ja. Die Gebete aller Heiligen werden so Weihrauch. Ich rede jetzt nach Worten der Schrift vor der Nase Gottes. Seine Nase roch den süßen Duft. Da hat er sich gefreut, der Vater. Und seine Nase den süßen Duft roch. Steht das in der Bibel? Ja, steht in der Bibel. Da riecht er auch gern was Gutes. So wie wir, ein bisschen unter Kolonie auf unser Taschentuch machen. Und dann hier irgendwo sind, wo es stinkt. Und da riecht man da dran. Ich rede mal ganz, ganz menschlich irdisch. Die Gebete aller Heiligen, Bruder und Schwester, da bist auch du gemeint und ich. Der Christus erscheint nicht leer, er sendet Material voraus. Und das sind unter anderem nicht nur die Opfer, die er bringt, als Zeit und Kraft und Geld und Liebe und Treue, sondern sind auch seine Gebete, der sich in eine der höchsten Substanzen des himmlischen Gottesdienstes verwandelt, in Weihrauch vor Gottes Angesicht, woran der Vater seine tiefe Freude und seine Seligkeit empfindet. Ja, der Christus. Jetzt kommt des Christus, das sind die Seelen unter dem Altar, das ist die unzählbare Schar, das ist der männliche Sohn, das sind die 144.000 und das ist die erste Auferstehung. Und dann kommt bis zum Ziel, das ist der große weiße Thron und das sind alle Wesen und Welten. Das habe ich euch mein Programm gesagt für heute Mittag. Ihr werdet heute Mittag noch wunderbare Dinge aus Gottes Wort zu hören bekommen und jetzt wird unser Bruder Moon uns noch ein Schlusswort sagen für heute Vormittag. In Bezug auf das Wort, ihr sollt nicht leer vor dem Angesicht des Herrn erscheinen, erinnern wir uns an das Wort des Apostels Paulus, das auf die ein für alle Mal gelegte Grundlage unserer Erlösung und der Erlösung der Welt Verschiedenes jetzt nach Belieben gebaut werden kann. Man kann Gold, Silber, edle Steine bauen. Oder? Bitte? Oder? Leicht brennbare Dinge, Holz, Stroh, Stoppe. Das alles ist in irgendeiner Weise gehört zu dem Baumaterial oder zu dem, was nun von Gott einmal beurteilt und belohnt werden wird. Alles wird durchs Feuer geoffenbart. Gold, Silber, edle Steine werden bestehen für unsere zukünftige Herrlichkeit und gut gemeinte fromme Dinge, die Strohstoppeln sind, die taugen dann eben nicht. Höchstens für Stroh hüpfen. Ne? Nicht mal das. Ein feines Wort. Hierzu finden wir im Philipperbrief, wenn Paulus im 4. Kapitel seiner geliebten Gemeinde in Philippi Folgendes schreibt: Vers 15. Ihr wisset aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen, in Bezug auf Geben und Empfangen, wir können das auch einmal so sagen, wie wir gleich sehen werden, in Bezug auf Soll und Haben, in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Eigenartig von vielen Gottesgemeinden. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meine Notdurft gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung auf euer Konto. Wo nämlich? Nicht auf der Erde, sondern in der Herrlichkeit, der Vollendung. Die überströmend sei für eure Rechnung. Wie Paulus bezeugen darf, die Gottseligkeit besitzt die Verheißung sowohl dieses als auch des zukünftigen Lebens. Das dürfen wir hundertprozentig glauben und in unserem Leben zur Praxis werden lassen. Ein Wort hierzu, dass schon in diesem Leben die Gottseligkeit zu allem Nütze ist. Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Äon zu Äon, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich darf als Zeugnis aus meinem Leben dieses bestätigen. Als es genau umgekehrt aussah in meinem Leben, was meine Notdurft und meiner großen Familie betraf, es so aussah, dass Gott eine solche Verheißung in meinem Leben nicht erfüllen werde, durfte ich erleben, dass er treu ist, und ich durfte erfahren, mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu. Über Notdurft gibt es drüben nicht mehr. Das ist nun eine Verheißung für dieses Leben, liebe Geschwister. Wenn jemand unter uns sein sollte, der sagte, ja, aber für mich gilt dieses Wort wohl kaum mehr, oder wer bin ich? Er will damit vor dem Herrn antreten.
und es ihm sagen. Er darf ihn daran erinnern. Und er wird erleben, dass der Herr nicht anders kann, als nach seinem Worte zu handeln. Ich schließe mit dem Hinweis, die drei Auferstehungsordnungen sahen wir im 1. Korinther 15. Die drei Festordnungen Gottes in Israel. Auferstehungsordnungen sahen wir im 1. Korinther 15. Die drei Festordnungen Gottes in Israel sahen wir in den Büchern des Mose. Auf alle Fälle waren es deutlich an beiden Stellen drei Stücke. Jeder in seiner Ordnung, erst der Christus, dann die Sein sind. Und drittens, das Ende. Was nun Paulus mit diesen kurzen Worten skizziert als Chefarchitekt Gottes? Christus, die Sein sind, das Ende. Illustriert uns der Geist Gottes in den Festordnungen, in den drei Festordnungen, bis in alle Details. Und beantwortet uns die Frage, besonders die uns an letzter Stelle an dritter Stelle interessiert, ja, was haben wir denn, dürfen wir denn verstehen unter dem Ausdruck danach an dritter Stelle das Ende? Sehr richtig. Die Antwort steht nicht im Neuen Testament in dem Zusammenhang, sondern im Alten bis in alle Details. Da liegen alle Detailpläne Gottes vor uns. Auf alle Fälle, jetzt bitte, wenn wir an das Wort denken, Jesu, die Ernte aber, von der er im Gleichnis erzählt hatte, die Ernte aber bedeutet das Ende dieses Zeitalters. Die Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also was versteht das Neue Testament unter Ernte? Etwa nur Feldfrüchte und irgendwelche buchstäblichen Erntestücke? Nein, er meint Menschen. Er meint Geschöpfe Gottes. Und da nach dem Gesetz schon alle diese Ernteanlässe Feste Gottes sind, so sind auch diese Lebendigmachungsordnungen Gottes nichts anderes als verherrlichte Feste unseres Gottes. Und das letzte Fest und der letzte Tag vom letzten Fest ist immer nach der Schrift der größte, der herrlichste. Soweit für heute. Wir in den Modellen, den Vorbildern der Festordnungen Gottes, die wir hörten und in dieser Nachmittagsstunde bewegen dürfen, lassen wir uns erinnern an ein Wort Gottes durch Paulus in Kolosser 2, Vers 16 und 17. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Das heißt, die Unterordnung unter diese Dinge nach dem Buchstaben ist nicht mehr gefordert in Christo Jesu. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber, die, dass Gott diese Dinge anordnen ließ, weil sie nach seiner Weisheit Modelle und Vorbilder sind für die zukünftigen Heilstaten Gottes, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber, nämlich der diese Schatten wirft, aus der Festordnung
Der Körper aber ist der des Christus. Und der sind wir. Also die Frage ist schon beantwortet, gehen uns diese Dinge etwas an, wenn sie nichts Geringeres sind als die Schattenrisse des Leibes des Christus. Gehen sie uns dann vielleicht etwas an. Ohne Zweifel. Ja. Dazu aus dem 1. Korintherbrief ein Wort, Kapitel 5. Wisset, Vers 6, wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Masse durchsäuert, feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid nach dem inwendigen neuen Menschen, sind wir eine neue Masse, ungesäuert. Denn auch unser Passat, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest feierhalten, und zwar in einer Weise, wofür alle die Festfeiern des alten Bundes nur Schattenbilder waren. Und solange ich die Dinge selbst nicht zu sehen vermag, hat Gott es so gesetzt, dass wir an den Schattenbildern, an den Bewegungen und der Linienführung der Schattenbilder den Körper, die wesenhaften Dinge erkennen können. Das möchten wir in dieser Art, dieser Nachmittagsstunde lernen. Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest feierhalten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, da haben wir, was Sauerteig bedeutet, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Die erste Festordnung war das Passafest, sofort anschließend das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, nachdem das Blut des Lammes geflossen ist, ist es für Sünder möglich, augenblicklich als ungesäuerte Brote, reine Brote, vor Gott dargestellt zu werden. Soweit. Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten unseres Gottes und Vaters, wir haben heute früh gesehen, dass Lebendigmachung gewissermaßen die Krone ist der Auferweckung und der Auferstehung. Die Auferweckung hat das nur mit dem Fleisch zu tun. Die Leute, die auferweckt wurden, die sind also wieder gestorben. Der Jüngling zu Nai, das Töchterchen des Jairus und der Lazarus, die sind alle wieder gestorben. Aber Anastasis, Auferstehung, ist immer das Hineingehen in einen neuen Daseinszustand. Das ist mehr als Auferweckung. Wenn die auferstanden sind, die werden nicht mehr sterben. Aber Lebendigmachung, lebendig machen, dafür gibt es im Griechischen zwei Worte. Das eine heißt, durch einen Zeugungsakt lebendig machen, das heißt zoogoneo. Und das andere Wort heißt zu einem Kunstwerk, zu einem wunderbaren Kunstwerk lebendig machen. Das heißt zoopoeo. Aber das will ich nur nebenbei sagen, das sind wunderbare Differenzierungen, die Theologie nicht kennt und soweit sie kennt, auch nicht anerkennt. Sondern sie für, wie wir mal ein großer, hoher, führender Mann sagte, das sind Spitzfindigkeiten. Ja, Spitzfindigkeiten.
Sie, Sie haben Spitzfindigkeiten, die Sie verkündigen. Er sagte, ich gehe, vielleicht sind diese Spitzfindigkeiten das Wichtigste und Köstlichste an den paulinischen Fülle- und Zielwahrheiten. Ja, da muss man sich herumstreiten. Man will gar nicht, aber man muss es, wenn man Zeugnis gibt von dem, was die Schrift sagt und was Gott uns anvertraut. Lebendig machen hat es zu tun mit einer Erneuerung nach Geist, Seele und Leib. Und wird hinein bis in die Gleichgestaltung mit Gott und seinem Sohn. Das ist Lebendigmachung. Und die existiert, dieses Programm der Lebendigmachung für die ganze Schöpfung, aber in einzelnen Etappen. Das Wort, das Bruder Nuhl heute früh mit Etappe übersetzte, Dagma, das heißt eigentlich mit einzelnen Marschordnungen. Bei einem Heer, wenn ein Heer aufbricht, dann heißt es nicht russische Armee oder amerikanische Armee oder Schweizer Armee, vorwärts Marsch, so geht das nicht, sondern da wird erst die Vorhut vorgeschickt. Und dann kommt meinetwegen die Musik, und dann kommen die Seitensicherungen, und dann kommt das Groß, und dann kommt die Nachhut und so weiter. Und genau dasselbe Wort Tagma, das wird benutzt bei den Auferstehungsordnungen der Schöpfung hinein in die Vollendung unseres Gottes. Und das Erste, was erneuert wird, was in diese totale Erneuerung hineingeht, das ist der Christus, das Haupt und die Glieder. Deshalb werden wir genannt Erstling oder auch eine gewisse Erstlingsfrucht. Zuerst wird der Christus vollendet. Und zwar von Christus wiederum das Haupt. Er muss in allem den Vorrang haben, in allem. Und dann kommen seine Glieder, seine Brüder, oder sein Körper, oder sein Leib, oder seine Vervollständigung. All diese Ausdrücke, die sind wirklich aus dem Griechischen übersetzt. Meine Freunde, und in diesem Prozess, dass dieser Leib jetzt fertig wird, um abgeholt zu werden vom Haupt, in dieser Zeit stehen wir. Dieser Tag kann sehr nahe sein. Und von den äußeren Ereignissen, die Israel betreffen, Aufbau des Tempels oder Aufbau Babylons oder Antichrist, falscher Prophet und Tier und all diese Dinge oder Zlipsis in zweimal dreieinhalb Jahre, das sind alles Marksteine für Israel, gelten für den Christuskörper nicht. Das muss man einmal sehen. Für uns kann jeden Augenblick der Herr kommen, um uns zu sich emporzuhalten. Denn ehe Israel auf Erden seine Vollendung durch die Drangsal hindurch erlebt und während Israel auf Erden seine Vollendung erlebt, haben ja auch wir oben durch allerhand Prozesse durchzumachen. Wir haben einen Prozess schon heute Morgen genannt, vor dem Richterstuhl des Christus. Anschließend ein Feuerprozess, bei dem alles aus dir und mir und den Gliedern Christi herausgeschmolzen ist, was wir hier noch nicht herausgeschmolzen bekamen, weil wir es entweder gar nicht wussten, unter welchen Belastungen der Angst und der Schwermut und der Bindung und der Erbmasse und so weiter wir stehen. Das ist ein Vollendungsprozess. Das ist ein Liebesfeuer. Und dieser Prozess endet damit. Und jetzt sage ich auch etwas, das habt ihr vielleicht in dieser Fassung noch nie gehört. Dieser Prozess endet damit, dass wie viele von den Gliedern des Leibes des Christus oder ich will mal annehmen, wir wären alle errettet und wären alle Glieder des Leibes des Christus. Wie viele von denen werden gelobt? Gelobt kommen also nach den verschiedenen Gerichten, die die Gemeinde durchläuft, in das Lobgericht oder Krongericht. Wer wird gelobt? Wie viele Prozent schätzt ihr werden gelobt von den Frommen? Oh, das sind aber ein paar mutige Leute. Und die haben recht. das Ergebnis ist, und hier möchte ich euch ein Stück frohe Botschaft ins Herz legen, dass euch jede Minderwertigkeit und jede geheime Angst wegnimmt, das Ergebnis ist, dass einmal alle gelobt wird, alle. Und das zeige ich euch was auf weiß, damit ihr es auch glaubt. Es steht geschrieben, 1. Korinther 4, Vers 5, da heißt es, richtet nicht vor der Zeit. Wir werden einmal richten. Wir werden Menschen richten. Wir werden Engel richten. Alles Gericht, das der Vater dem Sohn gegeben hat, hat der Sohn uns seinen Gliedern gegeben. Und der Vater hat alles Gericht gegeben, mit Ausnahme von zwei Sünden. Die richtet der Vater selbst, Gott. Die hat er weder dem Sohn noch uns gegeben. Weil das schwere Dinge sind. Ich habe das früher ganz falsch aufgefasst, verkehrt rum, jahrzehntelang, bis Gott mir die Augen und das Herz auftat. Zwei Gruppen von Menschen richtet Gott selbst und übergibt diese Gruppen nicht dem Sohn und nicht den Söhnen, nicht dem Haupt und nicht den Gliedern, nicht dem Christus und nicht der Gemeinde. Und diese beiden Gruppen, das sind die Hurer und die Ehebrecher. Die wird Gott richten, zurecht bringen, in Ordnung bringen. Und früher habe ich gemeint, Gott wird sagen, oh, die müssen besonders gezwiebelt werden, diese unreinen Männer. Die müssen besonders gezwiebelt werden, das war ich. Ihr seid ja viel zu gütig und zu mild. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Er will das selbst tun, weil er selbst ganz und völlig die Liebe ist. Und diese tiefsten Liebesnöte, das sind ja Liebesnöte, die sich bis ins Fleisch erweitern. Von Gott her, Gott ist die Liebe. Und diese Liebesspannung und Liebesnöte, je weiter sie nach unten gehen, umso irdischer, umso tierischer werden sie. Und das macht Gott selbst. Hier steckt für den, der das Evangelium von innen einmal gesehen und geschmeckt hat, wunderbares, kristallklares, goldenes Evangelium. Das macht Gott selbst. Und was er tut, das sind Barmherzigkeiten von wie vielen Seiten? Von wie vielen Seiten? Jawohl, von allen Seiten. Jawohl. Meine Brüder, ich weiß, dass ich eben ein ganz gefährliches Thema anschneide und dass ein gleiches Mensch dieses Thema auch verkehrt verstehen wird. Aber ich nehme an, dass hier alle Geistesmenschen sind oder fast alle. Das müssen wir wissen, damit auch die letzte Angst in uns verwandelt wird in Freude, Vertrauen und heilige Inbrunst der Sehnsucht. Deshalb sage ich das. Ich lese aber jetzt das Wort vor, noch einmal, 1. Korinther 4, 5, richtet nicht vor der Zeit, was du jetzt richtest, Bruder und Schwester, über deinen Bruder und über deine Schwester, das richtest du vor der Zeit. Die Zeit des Gerichts ist noch nicht da, du stehst noch in der Zeit und in dem Prozess der Gnade, in das Evangelium ist Gnade. Durch Gnade, für Gnade, zur Gnade sind wir errettet. Jawohl. Und deshalb richtet nicht vor der Zeit. Wenn man vor der Zeit etwas tut, dann gibt es eine Katastrophe. Ob das jetzt ein Schmetterling ist, den wir die Hülle aufschneiden, dass er nicht so viel Arbeit hat, oder ob das ein chemischer Prozess ist, oder ein physikalischer Prozess. Alles, was wir vor der Zeit, oder eine vorzeitliche Geburt und so weiter, das gibt Katastrophen. Deshalb heißt es hier, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Das heißt, erst mit dem Kommen Jesu zu uns beginnen unsere Vollendungsgerichte vor dem Preisrichterstuhl, vor der Preisrichterbühne Christi. Und dann mit uns auf die Erde, da beginnen die Vollendungsprozesse für Israel und die Völker. Und so geht es weiter. Und vollzieht sich in den Licht- und Finsterniswelten, die uns überlagern und umlagern, und gilt für die Totenreiche, und für die Verdammten und Verlorenen, und gilt letztlich für die ganze Krisis weit über den Kosmos hinaus. Denn der Kosmos ist nur ein Teil der Krisis, der Schöpfung. Ja, auch davon will ich jetzt nicht reden, sondern das Wort fertig lesen. Richtet nicht, bis der Herr kommt, oder nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. Ja, diese Zeit gibt es denn bei uns frommen Leuten, bei dir und mir, gibt es denn da noch verborgene Dinge der Finsternis, die uns verborgen sind, die uns noch im Dunkeln sind, die uns unbewusst noch Unruhe und Angst und Sorge und Depression ausstrahlen. Gibt es denn das noch? Ja, davon sind wir noch stark infiziert, leider. Aber der Herr wird auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen. Und was ans Licht kommt, das ist Licht. Er verwandelt auch die letzte Angst, die letzte Finsternisreste in deinem und meinem Herzen in Licht. Und die Ratschläge der Herzen enthüllen wir. Unsere Herzen halten fortwährend Beratungen ab. Die Beratungen des Herzens. Nennt das sich jetzt fortwährend. Unser Herz sagt, aus dir wird nie etwas. Du bist ein armer, dreckiger Tropf. Und wenn die Leute wüssten, wie du bist, die würden dich rausschmeißen. Sagt unser Herz. Wem hat sein Herz das noch nicht gesagt? Ich könnte ergreifende Dinge erzählen. Ergreifende Dinge aus der Seelsorge. Die man gar nicht erzählen kann, was ich erlebt habe. Oder sagt unser Herz, oh, im Grunde genommen bist du doch ein netter, anständiger, hochbegabter und tüchtiger Mensch, der ein moralisches Leben führt und so weiter. Welches ist die größere Sünde, welches ist der schlimmere Abweg? Einer so schön wie der andere. Und das wird erst völlig erledigt vor dem Thema. Und jetzt kommen die beiden Worte. Und dann, hört jetzt genau, wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also jeden. Es ist keiner unter uns, der nicht einmal von Gott gelobt werden wird. Denn Gott, der Vater, sagt, oh mein lieber Arthur, bist du doch ein ehrlicher Kerl. Jeder von uns, auch der Elendeste, auch ich und du, sein Lob, das heißt nicht, dass jemand in allen Stücken gelobt wird. Das hat nämlich Paulus auch sehr scharf differenziert. Er hat nämlich den Korinthern, an denen viel zu tadeln war, denen hat er gesagt, in diesem Stück kann ich euch nicht los. Ja, aber er hat gesagt, du hast gesagt, jawohl, nicht los. Das heißt aber zugleich, in anderen Stücken kann ich auch jeden einzelnen Korinther loben. In einer Versammlung wie hier, da ist jeder in irgendeinem Punkt der wertvollste Mensch. Auf irgendeinem Gebiet. Auf einem Gebiet. Da wird er ihn loben. Und jeder unter uns ist auf einem anderen Gebiet der wertloseste Mensch, der geringste, armseligste Tropf. Und da kann Gott uns nicht loben. Und trotzdem wird einem jeden sein eigenes Lob werden. Ohne Tadel. Tadel ist vorbei. Tadel ist vorbei. Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Aber in einem Stück wirst du ein besonderes Lob empfangen. Einem jeden wird sein Lob werden von Gott. Aber und dann, wenn nämlich diese beiden Stücke, das Verborgene ans Licht und die Ratschläge der Herzen enthüllt, wenn das geschehen ist dort oben, dann bekommt jeder sein Art eigenes Lob. Aber ein jeder ausnahmslos. Ausnahmslos. Und jeder wird auf seinem Platz der wertvollste und tüchtigste sein. Wie bei einer Fußballmannschaft kann nicht jeder der beste Linkeläufer sein. Das nenne ich nur ein Linkeläufer. Und nicht jeder der beste rechte Verteidiger, nur ein rechter Verteidiger. Und so weiter und so weiter. Oder bei den Sternen, da glänzt jeder Stern genauso hell und hat genau die Geschwindigkeit. Und hat genau die Wege und genau die Leuchtkraft, die ihm Gott geordnet hat, der dürfte nicht heller sein, dürfte nicht dunkler sein. Er muss so sein, wie er ist. Und jeder Stern wird zufrieden sein. Mit keinem Stern sagen, oh, der Morgenstern, was ist der so hell, was ist nicht so dunkel. Und ich neide dich auf den Glanz. Das gibt's nicht mehr. Der Neid, wie geht's weiter? Ephraims, bitte, wird weichen. Die zukünftige Welt ist eine Welt ohne Neid. Und die jetzige Welt, auch die Gemeinde, ist eine Welt voll Kanzelneid. Ich könnte euch Dinge erzählen. Ich tue es nicht. Obgleich mir viele parat sind. Meine Freunde, einem jeden sein Lob von Gott. Einem jeden sein Lob von Gott. Und wenn du das 25 Mal gesagt hast im Gebet, Herr, ich danke dir, dass du einem jeden sein Lob gibst, o Gott und Vater. Auf einmal betest du, Herr, ich danke dir, dass du auch mir mein Lob geben wirst und gar nichts mehr zu tragen haben wirst und meiner Sünde nie mehr gedenkst, nie mehr. Und wenn du das sagen kannst, aus tiefstem Herzen, bewegt, entzündet, entzückt im Geist, wenn du das sagen kannst, bist du ein erlöster Mensch und vorher nicht. Ich rede aus Erfahrung, hab das erlebt, hier, unter diesem Brusttuch, da habe ich das erlebt. Und habe es dann erkannt, aus diesem unbekannten Buch, an jedem Hallo von Gott. Und wenn du von Gott abbeten könntest, Herr, ich danke dir, du wirst mich vollenden. Du wirst aus meinem Leben alle Finsternissen aus mich bringen. Dass keinerlei Angst und Not, Belastungen, Neiden, Streiten, Empfindlichkeiten, Hochmut nicht verzeihen können und nicht um Verzeihung bitten können. Dass all die Dinge, die jetzt unser Leben hier zerstören, dass die mal aufhören. Ich danke dir dafür. Und dann wirst du mich auch loben. Oh Gott, von dir, Vater, von dir strömt Lob. Und du fasst und umfängt mich. Wenn du das beten kannst, du bist ein erlöster Mensch. Da bist du aber auch schon beinahe dort. Das ist gar nicht mehr weit. Naja, ich weiß das. Ich weiß das aus der Schrift. Ich weiß das aus Zeugnissen von 200 Diakonissen, die am Sterbebett von Gläubigen standen, am Sterbebetten von Gläubigen und haben gemerkt, wie die von oben her gewissermaßen, wie die Finsternis von unten Licht und wie es anfing zu strahlen und zu leuchten. Meine Freunde, was stehen uns für wunderbare Dinge bevor? Ja, nur einmal, das Haupt und seine Glieder werden zuerst vollendet und dann wird einem jeden sein Lob und Gott wird seinen Sohn loben. Also guter und getreuer Gemächt, wie er es sagt. Für den Loben, seinen Sohn, den Herrn Jesus, der hat auch das Lob verdient. Jawohl, aber er wird auch jeden der Gläubigen loben. Weil das, was nicht lobenswert ist, ausgeschmolzen ist, 1. Korinther 3, 15 bis 17, so wie durch Feuer, und weil zweitens Gott der Sünde nicht mehr gedenken kann, bleibt nur noch nicht nur von uns Lob und Dank übrig gegen Gott, sondern auch von Gott Lob und Freude über uns. Dann sind wir ein Gegenstand seiner Freude und seines Lobes, mit dem er uns lobt. Das ist Evangelium in Vollmaß. Man redet so viel vom Evangelium in Vollmaß und meint die äußeren Heilungswunder, wenn das Evangelium in Vollmaß oder diese und jene wäre. Nein, das ist Evangelium in Vollmaß. Denn das Vollmaß des Christus sind wir, seine Glieder und Brüder. Das ist Evangelium in Vollmaß, das dann ausströmt zum Vollmaß des Evangeliums im All. Dass alles und alle ihn loben und preisen. So, jetzt kann ich aber weitergehen. Ich habe erstens gesagt, der Christus als Haupt und die Glieder zuerst. Zweitens, wenn Christus das Haupt und die Glieder vollendet sind zu dem Christus, kommen dann noch Menschen zum Glauben. Auf Erden und am Himmel. Und ob, gebt acht, angenommen, jetzt käme Christus. Da würden alle die, die ihm wirklich gehören, die würden entsetzt werden in einem Augenblick. Aber er kommt nicht. Jetzt, morgen auch noch nicht. Da müssen erst noch einige Dinge geschehen. Einige Dinge. Die will ich nicht schildern jetzt. Aber angenommen, er käme. dann würden unter uns vielleicht ein paar nicht entrückt. Und die würden dann sagen, ah, guck da, jetzt ist es geschehen. Jetzt sind alle die wahren Gläubigen weggenommen. Aber ich, der ich mich immer zurückhielt und nicht die letzte Entscheidung wählte und nicht ein totales Ja und nicht mein ganzes Leben, meine Triebe und Lüste und Begierden und Anlagen und Fähigkeiten und Unfähigkeiten und Sünden und Fehler und Schwachheiten, meine Augen und Ohren, meine Hände und Füße, ich, der ich mich nicht ihm ganz überlassen habe, seiner werbenden Liebe gefolgt bin, da bin ich bei euch. Wisst ihr, was mit denen geschieht? Ich sag's euch, ich könnte jetzt eine Fülle von diesen Stellen aufschlagen. Alle diese Leute, die werden sofort alles auf eine Karte setzen und werden sagen, jetzt werde ich für Christus Zeugnis geben. Und da bezeugen sie zwei Dinge, den Sohn Gottes und das Wort Gottes. Die beiden Dinge, die heute schon furchtbar angegriffen und verlästert werden, die bezeugen sie. Und die werden alle umgebracht werden. Die erkennen ihn nicht als das Haupt und sie die Glieder, sondern sie erkennen ihn als den heiligen Allherrn, als den Großen. Ihre Erkenntnis ist eine andersartige, aber sie sind errettet. Und von diesen Leuten will ich euch jetzt vorlesen, die dann auf Erden sind, die dann zum Glauben kommen, die dann wegen ihres Glaubens an Gottes